Preis dem Herrn, schönen guten Morgen. Dies ist der Tag des Herrn, wir freuen uns, im Haus Gottes sein zu dürfen, Gottesdienst feiern. Ich möchte einfach ein Gebet sprechen und einfach diesen Morgen in Gottes Hände legen. Vater, ich danke dir, dass du bei uns bist und dass du uns behütest, hast die ganze Woche über und wir werden von dir durchgetragen. Du bist ein guter Vater und ich segne alle Gotteskinder, die irgendwo jetzt dein Wort hören und ja, sie stärken, innerlich stark werden, um wieder für die nächste Woche Kraft zu empfangen. Danke, Herr Jesus, dass du uns jetzt segnen möchtest. Amen. Mein Thema heute ist ein sehr gutes Thema. Deine Erwartungen werden wahr. Hoffe auf den Herrn, vertraue ihm, befiehl dem Herrn deine Wege und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Für heute Morgen habe ich eine gute Bibelstelle aus Jeremia Kapitel 33. Das durfte ich nicht bei meinen Kindern vorlesen, aber weil die ein bisschen Probleme hatten. Aber da heißt es, mach dein Mund weit auf und stopf es rein. Also hier heißt, rufe mich an, sagt der Herr, so will ich antworten und will dir große Dinge kundtun und unfassbare Dinge, von denen du überhaupt noch nichts weißt. Und bei meinen Kindern muss ich sagen, Kinder, wenn man stopft nicht in den Mund. Aber hier, wir dürfen bei Gott stopfen. Wir dürfen nehmen, so viel wir können. Erwarte Großes und du wirst Großes empfangen. Tu deinen Mund weit auf. Streck dir hohe Ziele. Erwarte ein Wunder Gottes in deinem Leben. Auch hier heute Morgen, an diesem Tag, erwarte ein Wunder Gottes. Erwarte Großes und du bekommst Großes. Erwarte Kleines und du wirst Kleines. Das, was du bestellst, das kriegst du. Deshalb auch beim lieben Gott so. Deshalb sei großzügig in dem Bestellen. Du musst nur mit dem Herzen glauben, hier rufe mich an, so will ich dir antworten, mit dem Herzen glauben, so logisch verstehen, ja, das ist, das brauche ich, das muss ich haben, das muss her. Was? Gott gibt uns nicht Dinge, die wir nicht brauchen, sondern er gibt uns nur Dinge, die wir benötigen. Und dann musst du bekennen, du musst dann zum Händler gehen und sagen, ich brauche das und das und das und das und das und dann beschreibst du, so auch beim lieben Gott. Du musst konkret sein. Fang an mit deinem Herzen zu glauben. Du ahnst, ich brauche das, ich muss es haben, ich muss es erleben, ich muss dorthin kommen. Ich setze Ziele in deinem Leben und du wirst merken, diese Ziele verwirklichen sich in deinem Leben. Maria hat einmal gesagt, die Mutter Jesu, mir geschehe, wie du gesagt hast. Hör, was Gott dir sagt, ahne das, nimm das auf, fass es im Glauben und dann lass es geschehen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und Maria hat auch später den Jüngern gesagt, in Kana bei der Hochzeit, was er euch sagt, das tut. Du, was die innere Stimme dir sagt, gehorche dieser Stimme konsequent, sei marianisch und sei einfach, sei praktisch. Das Mädel war sehr praktisch. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Vater, ich danke dir. Deine Erwartungen werden wahr, auch wenn sie manchmal lange dauern, manchmal fast eine ganze Ewigkeit. Und wir haben Dinge, die Gott uns versprochen hat, die ich gebeten habe, die ich werde in diesem Leben nie erleben. Will ich auch gar nicht. Die werde ich im Himmel erleben, beim lieben Gott. Wenn ich beim Vater im Himmel bin, dort werde ich erleben. Also es gibt auch ewige Dinge, zeitliche Wünsche. Deshalb befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn. Und er wird dir im richtigen Augenblick das Richtige geben, dieses Kairos. Und ich möchte heute ein paar Wahrheiten sagen, die mir geholfen haben, die mir helfen. Zuerst einmal, gib dich nicht auf. Das ist mir die Botschaft so wichtig, dass ich das heute Morgen sage, gib dich nicht auf. Also ich erwarte nichts mehr vom Leben. Oder mir kann nichts mehr gegeben werden. Ich habe schon alles, was man so hat. Nein, gib dich nicht auf, resigniere nicht, sei nicht kleinkariert. Erwarte was von Gott. Viele Menschen haben entweder zu viele Ziele oder gar keine Ziele. Was ist dein Lebensziel? Was zielst du in deinem Leben? Was fokussierst du in deinem Leben? Manche Leute haben falsche Ziele und haben einfach aufgegeben. Das werde ich nie erreichen. Ich komme nie im Himmel. Ja, wenn du daran nicht glaubst, dann wirst du hier auf dieser Erde bleiben. Nach deinem Glauben wird es geschehen. So steht es in der Bibel. Die Bibel lehrt uns, wir sind nicht von denen, die da weichen, die immer wieder was aufgeben oder resignieren, das schaffe ich nicht. Das ist nichts für mich. Das Ziel ist viel zu hoch. Da komme ich nie hin. Hör nicht auf zu kämpfen. Finde dich mit dem Status quo nicht ab. Das muss so bleiben. Das kann sich nicht verändern. Ich bin krank und ich bleibe krank und ich sterbe als Kranker. Nein, gib dich nicht auf. Resigniere vor der Krankheit nicht. Kapituliere nicht. Du bekommst immer das, was du erwartest. Es geschieht nach deinem Glauben, nach deiner Vision, nach deiner Vorstellung, nach deiner Fantasie. Deshalb beflügle mal deine Fantasie ein bisschen. Lies in der Bibel große Dinge. Gott sagt, ruf mich an. Telefonier mal mit mir, sprich mal mit mir. Plaudere mal mit mir, hab mit mir Gemeinschaft. Und du wirst merken, wie groß ich bin. Ich habe heute Morgen einen schönen Spruch gelesen und das habe ich gleich gepostet auf meiner Facebook-Seite. Wenn du die Sterne sehen möchtest, heb den Kopf hoch. Kopf hoch. Solange du immer nur nach unten guckst, auf die Erde guckst, du wirst kein Sternchen sehen, du wirst nur Sandkörner und Probleme und Schwierigkeiten sehen. Kopf hoch. Erhebe dein Haupt, deine Erlösung naht sich. Gott ist unterwegs, dir zu helfen. Kopf hoch. Das ist mein Tipp und Ratschlag für heute. Gott ist ein Geber guter Gaben. Erwarte etwas. Gott weiß, wie viel und was du verkraften kannst. Und deshalb, er gibt dir nicht gleich so viel auf einmal, sondern Stück für Stück. Und du wächst mit deiner Arbeit, mit deinen Aufgaben wächst du. Wir machen uns Gedanken über die Zukunft hier. Wie geht's weiter nach Corona, nach dieser ganzen Krise, nach der Pandemie? Wie geht es weiter? Setz Ziele. Nütze die Zeit, kauf die Zeit aus. Und einer der nächsten Themen hier im Haus wird sein, nütze die Zeit. Am Mittwoch werde ich darüber sprechen. Kauf die Zeit aus. Wer in Zeiten der Not, in der Trübsal, in der Schwierigkeit was unternimmt, was macht, der wird mit Freuden ernten. Wenn alle den Bach runtergehen, dann tue du etwas für dich und du wirst sehen, du wirst Erfolg haben und dieser Erfolg wird sich auszahlen in deinem Leben. Gott ist ein Geber aller guten Gaben. Wir machen uns Gedanken über unsere Erwartungen heute. Was erwarte ich? Es gibt gute Erwartungen und es gibt schlechte Erwartungen. Weißt du, die meisten Leute erwarten nur Krieg, Not, Kampf, Krankheit, Alter, Schwachheit, was es auch noch sein mag. Und der Teufel ist der Spezialist auf diesem Gebiet. Er macht uns extra Angst. Er suggeriert uns Sorgen ein. Was werden wir essen? Was werden uns anziehen? Wo werden wir wohnen? Kann ich noch meine Miete bezahlen? Reicht meine Rente noch am Schluss aus? Verstehst du? Wir machen uns Sorgen. Guck mal, so viele Leute sind arm gewesen und sind alt geworden. Schau doch die Geschichte an. Da ist der Abraham 175 Jahre alt geworden. Damals. So, der Teufel verunsichert die Menschen, macht unsere Zukunft düster. Lass dich nicht vermiesen, dein Leben. Leb ein erfülltes Leben. Ruf mich an, sagt der Herr. Satan will dich nur in Panik bringen. Er sucht irgendwo nur ein Einfallstor. Du siehst eine Mücke, eine Spinne, und dann machst du gleich einen Elefanten draus. Das kann man auch machen. Das sind deine Erwartungen. Der alte Hiob, der hat etwas Wahres gesagt, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Der hat gedacht, ja, mein Schuppen wird abbrennen, ist abgebrannt. Diebe werden meine Viecher klauen. Diebe sind gekommen, haben die Viecher geklaut. Weißt du, wir haben ein Magnet in uns. Was wir denken, was wir glauben, was wir vermuten, was unsere Fantasie ist, das zieht uns an, wovor wir uns fürchten. Der Hiob hat gedacht, ja, meine Kinder werden sterben oder ja, die kommen vor die Hunde. Ich werde das nicht alles überleben. Was ist passiert? Genau ist das eingetreten, was er gedacht hat. Der Teufel weiß ganz genau, was wir befürchten. Der studiert unsere Empfindungen, unsere Gefühle, wie du reagierst tagsüber, was du alles hörst und siehst. Hast du es gesehen? Bei denen ist das Haus abgebrannt. Dein Haus kann auch abbrennen. Ist auch nur aufs Stroh gebaut. Oder aus Holz oder was weiß ich. Gott sagt in Haggai Kapitel 1, Vers 6, ich lese hier weiter. Lass dich nicht einschüchtern. Lass dich nicht ängstigen. Lass dich nicht irgendwas vormachen, dass du anfängst zu zweifeln, zu schleudern und so weiter. Bleibe sicher auf der Spur. Halte deine Spur, halte deinen Kurs. Verfolge dein Ziel. Und da heißt es in Haggai Kapitel 1, Vers 6, ihr erwartet viel und bekommt wenig. Ja, Gott sei Dank, dass es so ist. Weil die Erwartungen nicht immer stimmen. Ihr erwartet viel und bekommt wenig. Ihr seht viel und erntet wenig. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt immer noch Durst. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es auf der falschen Bank an, im falschen Beutel. Warum wohl? Was machen diese Leute falsch? Die sehen und ernten doch nichts. Jakobus Kapitel 4, Vers 1 sagt uns die Wahrheit. Woher kommt dieser ganze Misserfolg? Und da heißt es, woher kommt der Kampf unter euch und der Streit und so weiter? Kommt es nicht, dass ihr in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten lässt? Weißt du, soll ich nicht und so weiter. Was da auch immer passiert, verstehst du, soll ich nicht. Und das ist, wenn du nicht eins bist mit dir selber, wenn du nicht mit dir selbst nicht einverstanden bist, dann wirst du merken, du wirst nicht erreichen. In der Bibel heißt es, wo zwei oder drei eins werden und das Ziel konsequent verfolgen, die werden es bekommen. In euch streiten sich eure Gelüste. Ich will's und ich will's nicht. Vielleicht will ich doch nicht. Oder, naja, es wäre schön, wenn ich es hätte. Verstehst du? Diese ganze Zwist in einem drin. Da heißt es weiter, ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt doch nicht. Ihr streitet und kämpft und habt doch nicht viel und bekommt nicht das, was ihr bittet. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Gott gibt's nicht, Gott gibt nichts zum Vergeuden. Er gibt einfach nur, wenn du eins bist, deine Seele eins mit deinem Geist und deinem Körper, wenn wir eins sind. Ja, ich will das. Der Herr will es. Mein Geist will es. Gott will es. Und deshalb sollen wir Christen immer wieder sagen, so Gott will. Und wir leben. Und wenn vorne an ist, so Gott will, dann kannst du nachher alles dir wünschen. Gott will's. Ich will's auch. Mein Körper will es auch, meine Hände wollen es auch, meine Füße wollen es auch, mein Geist will es auch und ich schaffe es, was ich will. Mein Wille ist wie ein Zugpferd. Ich schaffe es. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir einen starken Willen haben. Ich schaffe das mit Gottes Hilfe. Hier ist die Rede im Jakobus Kapitel 4. Der Streit im Körper, in meinem Inneren, in meinem Herzen, diese Unentschlossenheit, dieser Widerspruchsgeist. Diese ganze Widersprüchlichkeit, ja, soll ich nicht, will es der Herr, will meine Mama, will mein Papa, was sagen die Verstorbenen, was sagen die Zukünftigen, ja, wollen die überhaupt das? Zahlt sich das auch aus? Diese Willenslosigkeit ist ein Problem bei den meisten Menschen, deshalb erreichen sie nicht, sie sind ungereimt in ihrem Leben, da stimmt etwas nicht. Es ist so wichtig, rufe mich an. Du musst wissen, was willst du dem lieben Gott sagen? Rufe mich an. Diese Disharmonie, wenn die Disharmonie in dir ist, da kannst du wünschen, so viel du willst, wirst du es gar nicht bekommen. Überhaupt nicht, brauchst gar nicht mehr beten. Disharmonie in uns zerstört das ganze Leben, zerstört unsere Erwartungen, diese Streiten der Lüste, der Launen. Ja, ich hätte Appetit auf das und das, aber letztendlich ja, ist mir zu teuer, kann mir nicht leisten. Und dieser Streit, dieser innere Kampf bringt mich aus der Fassung. Wir bekommen nicht das, was wir uns wünschen oder erbitten oder erwarten. Warum? Weil wir nicht überzeugt sind. Überzeugt über das, was wir wirklich wollen. Was willst du wirklich? Wir leben in einer Konsumwelt und so weiter. Ihr betet übel, heißt es. Ihr betet übel, in üble Absicht. Ja, wenn ich das könnte, dann könnte ich präsentieren, mein Auto, mein Mantel, mein Haus, meine Wohnung und so weiter, in der Angeberei. Verstehst du? Das ist schon eine üble Absicht. Der Teufel versucht uns üble Absicht vor die Füße zu schieben. Warum erbitten wir etwas und warum erwarten wir etwas? Denkt drüber nach. Warum? Ihr bittet in übler Absicht. Oh, damit die Geschwister sehen, wie geistlich ich bin. Verstehst du? Wie viel Geist Gottes ich habe, wie weit und wie reif ich geistlich bin. Ist auch eine üble Absicht. Wenn du etwas bittest, um anderen was zu präsentieren, stolz zu sein, eingebildet zu sein, arrogant zu sein, Nase hochzuheben. Das ist üble Absicht. Wirst du nie kriegen, kann ich es schon schriftlich dir heute Morgen geben. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Weißt du, was dein Herz sich wünscht? Geborgenheit, Liebe, Frieden, Ruhe. Ja, dass du dich entfalten kannst. Das wünscht sich dein Herz. Freude, dass du lachen kannst. Das sind die Erwartungen im Willen Gottes. Und deshalb, dein Wille geschehe, das muss vorne anstehen. Lebst du im Willen Gottes, lebst du in Harmonie, denk drüber nach. Das musst du mir nicht sagen und das musst du niemand anders sagen. Das bestimmt dein Leben, deine Harmonie und Disharmonie. Stimmen die Seiten deines Lebens, die hohe Seite, die tiefe Seite, stimmen alle Seiten deines Lebens überein miteinander, mit diesem Ton A. Und das ist Jesus. Dieser Tonart, dieses Original, dieses Einmalige. Lebst du ein beständiges Leben? Lebst du ein harmonisches Leben? Wie verdienst du dein Geld? Es ist nicht nur wichtig, wie du dein Geld ausgibst, sondern wie nimmst du es ein? Bist du in allem aufrichtig? Bist du liebevoll? Bist du positiv und optimistisch in allen Dingen? Das bestimmt dein Leben. Deine Erwartungen. Halte an dem Herrn. Habe deine Lust an dem Herrn. Was heißt das? Hab deine Freude an Gott. Oh Gott, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde, da können mir alle Pucken runterrutschen. Das ist eine andere Haltung. Ich habe ein gutes Verhältnis zum Herrn, zu ihm. Sehn dich nach Gott. Oh Herr, wenn du da bist, dann bin ich glücklich, bin ich zufrieden, will ich nicht mehr haben. Kannst du da sein? In diesem Zirkus, in diesem Durcheinander, in diesem Streit oder wo wir auch immer sind, in diesem Chaos. Kannst du da sein, lieber Gott? Sei begeistert von Gott und sei hungrig nach Gott. Oh, ich möchte mehr von Jesus, mehr von Gott, mehr von vom Jenseits, mehr von der Ewigkeit. Befehl dem Herrn deine Wege. Ich lese ja weiter diesen Vers. Die meisten lesen nur die ersten zwei Zeilen und dann vergessen sie, es weiterzulesen. Sind faul. Befehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Und er wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Deine Gerechtigkeit, diese Übereinstimmung in dir. Er wird es heraufführen, Gott wird es machen, dass du das bekommst, was dir zusteht. Befehl, übergib. Das ist ja Befehl wie einem General oder wie ein General das macht. Hier hast du, Herr, befiehl dem Herrn, überlass dein Schicksal, deine Zukunft, deine Ewigkeit, deine Umstände, dein Umfeld, überlass es Gott und dann vertraue ihm. Und dann komm nicht jeden Tag, weißt du, der Teufel ist so raffiniert. Die meisten Christen, wenn sie viel beten, leben sie im Glauben. Lieber Gott, hast du es gehört? Ich habe dir gesagt, ich möchte das und das haben. Morgen. Ja, lieber Gott, wie ich gestern gebeten habe, mach das und das und das. Weißt du, Gott sagt, lass doch mich in Ruhe. Ich will arbeiten und störe mich nicht dauernd, ruf mich nicht dauernd an. Ich will dir nur sagen, wie der liebe Gott reagiert. Er möchte seinen Frieden haben und in Frieden lässt er die Sache gedeihen. Du hast dem Heiland etwas gesagt, unter Tränen vielleicht, unter großem Geschrei. Das hast du dem Herrn vor die Füße geworfen. Hier hast du den Bettel und jetzt geh schlafen. Mach Ruhe, mach kein Theater. Sei stille vor dem Herrn und warte, bis er handelt, bis er eingreift, bis er was passiert. Sei stille. Ich lese weiter in der Bibel, hier zu diesem Psalm passend, befiehl dem Herrn deine Wege. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Entrüste dich nicht über den Gottlosen, den Spötter, den Heiden. Ärgere dich nicht um die Menschen, die dir unsympathisch sind, die dir auf die Pelle gehen, die dich verletzen. Ärgere dich nicht. Du hast dem Herrn gesagt, vor dem Herrn ausgekotzt, Entschuldigung, verstehst, ausgebreitet, was auch, wie auch immer, und jetzt sei still. Ja, du hast dem Herrn gesagt, was dich verletzt hat, was dir wehtut, der liebe Gott weiß. Stell dir mal vor, du gehst zum Arzt und du sagst, oh Herr Doktor, oh Herr Doktor, lass doch den Herrn Doktor handeln, dass er dir Medizin verschreibt, dass er dich operiert oder was weiß ich, dich bestrahlt. Gott will arbeiten können und es ist so wichtig. Wenn wir nicht zur Ruhe kommen, kann Gott nichts tun. Deine Erwartungen gehen nicht in Erfüllung. Du kannst beten, solange du willst. Es wird nichts passieren. Ja, wir beten schon 7 Jahre. Ja, kannst 70 Jahre beten, wird auch nichts passieren. Du hast dem Herrn gesagt, es reicht. Gott ist nicht schwerhörig. Er ist auch nicht blind. Dass er nicht sehen würde, wie es aussieht. Ja, denk da nicht mehr an diese Sache, du hast dem Herrn gesagt, ich habe dem Herrn anheimgestellt, heißt es einmal in der Bibel von einem Mann, der hat Gott überlassen und jetzt wird der Herr für mich streiten. Sei stille, plärrt doch nicht so, ihr lieben Israeliten, als sie da vom Roten Meer standen und Pharao dahinten, links und rechts die Berge und vor ihnen das Meer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, siehst du, oh Gott, hilf uns, vergiss es. Gott sagt, ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Du kommst erst weiter, wenn du stille bist. Und da steht in diesem Psalm noch weiter, weil die meisten lesen das nicht. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm, entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Werde nicht böse. Ja, guck mal, die wüten, die machen Theater hier bei mir und so weiter. Entrüste dich nicht. Denn dann wirst du zornig, dann versündigst du dich noch in der Situation und dann passiert erst recht nichts. Sei stille. Richte die anderen nicht, verdamme die anderen nicht, schade den anderen nicht, grab ihnen keine Grube, sonst fällst du da selbst wieder hinein. Lass dich nicht von den anderen nerven, sondern fang an zu singen, den Herrn zu loben, den Herrn zu preisen. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Verstehst? Und plötzlich kommst du in einer anderen Verfassung und Stimmung. Lass dich nicht von den Leuten auf die Palme bringen, die den Frieden nehmen. Bewahre deine Ruhe und bleib still. Rufe mich an, das hast du gemacht. Und da musst du nicht, weißt du, Manche Behörden, wenn sie schon deine Nummer auf dem Display sehen, legen dich schon auf oder heben es gar nicht ab. So viele Christen sind bei dem lieben Gott Nervensägen. Entschuldigung, wenn ich das sage. Aber da sind sie. Die gehen Gott auf die Nerven. Wenn er schon dein Display, deine Nummer sieht, oh, sagt er, ach, schon wieder die Tante, schon wieder die Oma oder schon wieder der Onkel. Ja, wir sollen uns mit niemandem vergleichen, das ist das Nächste. Die anderen sind unser Prüfstein. Deine Erwartungen richten sich nur zwischen dir und Gott und sonst nichts. Und vergleiche dich nicht mit den anderen, mit deinem Nachbarn, Nachbarin. Orientiere dich nicht an den anderen. Sieh nicht die Fehler bei den anderen. Die ganzen Fehler liegen immer nur bei dir, bei mir, also bei uns persönlich. Weißt du, wir kommen zur Ruhe, wenn wir Gott abgeben und Frieden mit Gott haben. Also ich habe beim Beten eines festgestellt, das ist das eine beim Beten. Wenn ich Gott alles ausgebreitet habe, hat Gott mein Gebet schon erhört. Schon beim Beten hat er mein Gebet erhört. Ich habe mich von der ganzen Sache distanziert. Distanziert. Also, vergleich dich nicht mit anderen. Du wirst frustriert werden und vielleicht sogar denken, du wärst nicht wert, um das Gute zu empfangen. Hättest gar nicht verdient. Verdient hat sowieso niemand. Also hör auf, dich zu vergleichen. Unser Leben, ja, ist einmalig. Und hier, sonst versündigst du dich noch, heißt es hier. Da bist du ungerecht, Gott. Dem gibst du und mir nicht. Sein Gebet erhörst und mein Gebet erhörst du nicht. Dem hilfst du und mir hilfst du nicht. Und plötzlich tust du Unrecht dem lieben Gott und dir selber. Gott ist nicht ungerecht. Gott ist nicht ungerecht. Er gibt jedem das, was es zusteht. Es ist ungerecht dir selbst gegenüber, verstehst du? Und plötzlich wirst du eifersüchtig und neidisch und grimmig auf deinen Nachbar, Nachbarin. Du denkst, der liebe Gott gönnt dir nichts. Wir können uns selbst nicht annehmen. So viele Menschen sind wunderbare Menschen, aber die akzeptieren sich gar nicht. Sie wissen gar nicht, dass sie wunderbar sind. Dass sie wunderbar gemacht sind, schon im Mutterleib zubereitet, bevor sie geboren wurden. Ob gewollt oder ungewollt, spielt keine Rolle. Und dann musst du nicht dich vergleichen mit deinem Aussehen, mit anderen, wie du aussehen und so weiter. Du lehnst dich innerlich ab. Und du kannst von Gott nichts bekommen, solange du dich selbst innerlich von Gott nicht annimmst und dich innerlich ablehnst. Und das ist ungerecht. Gott hat einen Plan für dein Leben, hat dich wunderbar gemacht, einmalig und so weiter. Und dann lese ich hier weiter in der Bibel. Und Gott sagt hier, ich will dein Handeln in meinem Leben und so weiter offenbaren. Ich will das tun, also in meinem Leben will Gott sein Handeln offenbaren. Ich soll Gott nicht begrenzen. Durch dieses Vergleichen begrenze ich Gott. Ich möchte so sein wie diese Person, aber das ist Blödsinn. Gott will dich so haben, wie er dich haben wollte. Mit einer Spitznase, X-Füße, was weiß ich alles, mit dünnen und dicken Bauch und was weiß ich was. Weißt du, für jeden hat Gott einen individuellen Plan, für jeden Einzelnen. Und sein Plan für dich ist größer, als du dir hier vorstellen kannst. Das sind die anderen nichts. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Hör auf, immer nach den Plänen der anderen Leute zu schielen und zu sagen, ja guck mal, die kann das oder der kann das. Ich habe es aufgehört. Ich habe aufgehört, mich zu vergleichen mit, ich bin einmalig und Gott hat mich so gewollt, wie ich bin. Und ich lasse es so bleiben. Folg dem Plan in deinem Leben, was Gott in deinem Leben geplant hat. Dein Wille geschehe, empfange das Gute, das in diesem Plan Gottes enthalten ist. Der Teufel will, dass du etwas Unrechtes tust, dass du am Ziel vorbeidriftest, vorbeitreibst. Und jedes Mal, wenn du dich mit anderen Leuten vergleichst, treibst du am Ziel vorbei, dann bist du nicht du. Und wenn der liebe Gott es dir gibt, kennt er dich nicht. Die meisten Leute leben mit einer Maske. Meine Tochter, also meine erste Tochter, sie war im katholischen Kindergarten und da haben sie Karneval Fasching gefeiert und da sollten sie Masken mitbringen und Masken tragen. Und sie hat sich geweigert, nein, ich trage keine Maske. Ich will so bleiben, wie ich bin. Gott hat mich schön gemacht und so weiter. Sie wollte absolut keine Maske tragen. Und dann wurden wir als Eltern vorgeladen, warum wir ihr Kind nicht beim Fasching mitmachen. Dann hat sie nachher zu Hause uns gesagt, weißt du, wenn der Heiland kommt und mich abholen will und ich unter der Maske bin, er wird mich nicht mehr nicht abholen, er kennt mich nicht. Das ist naiv, aber genau so ist es. Wenn wir etwas jemand anders darstellen wollen, jemand anders sein wollen, wir leben unter einer Maske. Wir sind nicht mehr original. Und Gott hat uns original geschaffen, ihr Lieben. Der Teufel will nur, dass du etwas tust, dass du das Ziel verfehlst. Der Teufel will, dass du dich an Gott versündigst, dass du sagst, Gott, du hast mir nicht schön gemacht, ich muss meine Nase verlängern, meine Brüste vergrößern, ich muss das machen, ich muss das machen. Verstehst du? Das, was die Leute heutzutage tun, die sind nicht mit sich selbst zufrieden. Sei mit dir selber zufrieden. Der Teufel will nur, dass es dir schlecht, dass du schlecht aussiehst, dass es dir schlecht geht, dass deine Gebete gestört werden und deine Gebete werden wegen deinen Lüsten gestört. Weil diese ganzen großen Kämpfe in dir sind, soll ich nicht? Gott kann für dich nichts tun. Du musst einfach leer sein, auspacken, vor dem Herrn alles ausbreiten und beherzige die Worte und den Willen Gottes und dann werden deine Erwartungen in Erfüllung gehen. Wenn du die Gottlosen in Ruhe lässt, lass doch die Gottlosen ruhen, stinken und verfaulen von mir aus, ja, dann lässt du auch den Teufel in Ruhe. Wenn du die Gottlosen in Ruhe lässt, hör mir zu, lass doch die Gottlosen sind es, was dir auf die Nerven geht. Der Teufel geht dir nicht auf die Nerven. Der ist weit weg. Aber der benutzt die Leute, seine Diener, seine Knechte, deine Nachbarn, deinen Kollegen, deinen Freund, was weiß ich. Lass doch die in Ruhe, dann schlaf und so weiter. Und dann hast du auch eine Ruhe vom Teufel. Die meisten Leute wissen nicht, wie kriege ich Ruhe vom Teufel. Lass die in Ruhe. Gib keinen Raum für negative Gefühle, die sie da verursachen. Ja, die treiben dich, die jagen dich, was sie auch alles unternehmen. Ja, lass Gott für dich arbeiten. Und dann wird er mehr für dich ausrichten, als was du je ausrichten kannst. Der Herr muss für uns streiten. Und ich darf stille sein. Ich darf meinen Kopf erheben, nach oben schauen zu den Verheißungen Gottes. Was erwartest du von deinem Leben? Was gönnst du dir, was gönnst du dir nicht? In der Bibel wird es immer wieder gesagt, sehe. Sehe und dann kannst du erst ernten. Dieses Gesetz ist ein Urgesetz Gottes. Sehe und dann erntest du. Sei nicht schadenfroh über andere. Sehe guten Samen. Schon allein das Gönnen. Gönn doch den Leuten das zweite Auto. Und nochmals da paar tausend Euro dazu. Verstehst du? Gönn das. Wir sollen lernen zu gönnen. Gönnen ist segnen. Gönnen ist segnen. Einfach den anderen Menschen Gutes wünschen. Und wenn du anderen Gutes wünschst, wird dir Gutes passieren. Wird Gutes dich aufsuchen, wird Gutes auf dich zulaufen. Gönne den anderen den Spaß, das Vergnügen. Du erwartest, ja, dass man dich wie ein König behandelt. Und Jesus sagt einmal klipp und klar, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, tut sie denn also. Wir wollen glücklich sein, gesund sein und so weiter. Wir sollen auch den anderen das gönnen, dass sie gesund sind. Verhilft anderen zur Gesundheit, zu ihrem Glück. Ermutige sie, stärke sie und so weiter. Oh, ich wünsche dir alles Gute. Ja, gönn das. Gönn den anderen was Gutes und du wirst merken, wie das Gute auf dich zukommt, dich erreicht. Denn Samen muss man in die Erde zuerst mal werfen, sich davon lösen. Verteidige andere und du wirst verteidigt. Und das wird sich auf dich, auf dein Leben auswirken. In Sprüche Kapitel 3, Vers 27. Versage keine Wohltat dem, der sie braucht. Versage keinem eine Wohltat, der sie braucht. Und wenn du einen Menschen siehst, der braucht eine Wohltat, dann tu es was du kannst, was in deinem Machtbereich steht. Und so weiter. In Jesaja 58, Vers 7 lese ich, teile dein Brot an die Hungrigen aus. Ja, du siehst, jemand ist in Not, hat Schwierigkeiten, teile dein Brot. Oder in Sprüche 3, Vers 3. Nie sollen Liebe und Treue dich verlassen. Also, dass du nicht treu und lieb bist, lieb zu anderen Menschen. Weißt du, ja, zu mir, ich bin wichtig. Nein, die anderen sind das Maßstab aller Dinge. In anderen ist Gott. Und gegenwärtig, in anderen arbeitet Gott und provoziert uns. Und das ist unser Spiegelbild. Jemand sagte, das Beste, was du für einen Menschen tun kannst, ist nicht, dass du von deinem Reichtum, von deinem Vermögen ihnen was gibst und teilst. Nein, sondern, dass du diesen Menschen zeigst, dass sie ihre eigenen Kräfte gebrauchen, ihre eigene Möglichkeiten, ihr paar Pfennige oder ja, Cent gebrauchen und einsetzen und wirtschaften und ja vielleicht jeden Tag einen Euro zurücklegen, dann haben sie am Schluss von diesem ganzen Jahr 365 Euro am Sparbuch. Das geht so einfach, aber das merkst du nicht. 1 Euro pro Tag, so wird man Millionär. Ganz einfach. Jeden Tag 1 Euro in eine Kasse stecken. Da bekommst du das Geld raus und so kannst du zu etwas bringen. Fang an, den Menschen das zu zeigen, wie sie zu etwas bringen können. Was du für andere tust, das kommt auf dich wieder zurück, Bruder, Schwester. Jesus sagt, mit welchem Maß wir messen, das ist meine Botschaft schon viele Jahre. Mit dem Maß wird auch uns gemessen. Sei zu anderen großzügig. Deine Erwartungen sollen in Erfüllung gehen. Ja, du möchtest großzügig behandelt werden, also sei zu anderen auch großzügig. Sei nicht zu anderen Menschen hart. Die Leute haben genug Härte im Leben, genug Probleme. Ja, sei nicht so hartherzig, sei großzügig, so wie der Heiland es war. Dein Benehmen fällt auf dich immer zurück. So wie du dich anderen gegenüber benimmst, kannst denken, was du willst, das ist biblisch, das fällt auf dich wieder zurück. Du strahlst was aus und dieses Feedback kommt zu dir wieder zurück. So wie du in den Wald hineinrufst, so halt es aus dem Wald 3-4 Mal als Echo zurück. Wir leben alle nach dem Echo-Gesetz. So wie du was machst, so passiert es auch dir wieder auf der anderen Seite. Dein Leben ist ein Sender und ein Empfänger zugleich. Beides zugleich. Du bekommst, was du gibst. Und ich spreche jetzt nicht nur über das Geld, sondern über alles. Zeit und Liebe und nette Worte und gutes Benehmen. Eine Klarstellung zuerst einmal zwischendurch. Viele sind von unserer Konsumwelt und Materialismus so geprägt. Jeder will nur haben, haben, haben. Jede Frau möchte einen Prinzen haben. Aber es gibt nicht so viele Prinzen auf dieser Welt. Wo sollen die alle herkommen? Aber jeder möchte einen Prinz haben. Jeder will Recht auf sein Glück haben. Aber diese Menschen werden doch vom Pech verfolgt. Warum? Weil nicht alles, was glänzt, ist Gold und ist ein Segen. Wir sollten nüchtern sein. Jeder will ein Haus haben und es gibt gar nicht so viele Häuser. Wo kommen wir alle hin, wenn alles zugebaut und betoniert und zuzementiert wird? Also, wir sollen vernünftig sein. Reicht schon meine Wohnung oder mein Apartment? In unserer Konsumwelt erwarte einfach nicht so viel vom Leben. Ja, ich muss das und das und das und haben. Mein Lehrer hat mir etwas Gutes beigebracht. Ich bin ihm so dankbar. Der hat gesagt, ihr Kinder, also wir waren noch Kinder, erwartet nicht viel von der Welt, von der Gesellschaft, damals hat er gemeint, von der Regierung. Erwartet nicht. Und wenn es doch mehr wird, dann jubelt und jauchzt. Erwartet nichts. Und genauso schraub deine Erwartung mal zurück ein bisschen. Ja, jeder will ein Auto haben. Wo sollen wir hinfahren? Plötzlich sind die Straßen alle verstopft, wenn jeder ein Auto hat. Die Berliner, als wir nach Berlin, West-Berlin kamen, die haben etwas ganz Gutes gehabt. Die Berliner hatten Führerschein und so weiter. Und die, wenn sie raus wollten, haben sie Mietwagen genommen. Und sie hatten keine Autos da stehen. Und das hat mich überrascht. Die Süddeutschen, die anderen in der BRD waren anders. Da hat jeder fast 1 oder 2 Autos zu Hause gehabt. In unserer Konsumwelt. Jeder möchte ein König sein, aber wo ist das Volk? Wer soll regiert werden? Vergiss, all diese utopischen Vorstellungen, die sind unrealistisch. Und so viele Menschen sind so mit so realitätsfernen Wünschen behaftet, ihre Fantasie, wenn ich das hätte und so weiter. Nein, vergiss es, schraub zurück. Und dann, wenn es mehr kommt, sag danke, Herr. Ja, manche haben so falsche Vorstellungen. In Amerika, ich wandere aus nach Amerika. In Amerika sind die Leute vom Tellerwäscher zum Millionär geworden. Aber so viel Teller gibt es nicht mehr zum Waschen. Das macht der Geschirrspüler schon. Verstehst du? Nur nebenbei. Ja, das ist aus mit diesem amerikanischen Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Inzwischen sind manche Millionäre und Milliardäre bettelarm und Tellerwäscher geworden. Ja, in aller Liebe. Denk an den reichen Mann in Lukas Kapitel 16. Ich leide Pein. Der hat alles auf dieser Welt gehabt. Und was ist jetzt in seiner Situation? Der arme Kerl hat gar nichts. Geld hat ihm nicht das Glück gebracht, was er haben wollte. Und so viele Menschen streben nach Geld, nach Mammon und denken, meine Erwartung, wenn ich mal reich werde. Soll ich dir sagen, wenn du einmal reich wirst, wirst du ein trauriger, armer Kerl. Rockefeller hat einmal gesagt, und ich habe meine Milliarden verdient, aber sie haben mir kein Glück gebracht. Wie viele Millionen ja, ich habe nur Unglück in meinem Leben gehabt und mit diesen Millionen, die haben mir keine Freude gebracht. Ich bin der unglücklichste Mensch auf dieser Welt. Das sagt er an seinem Geburtstag. Arm ist der Mann, hat einmal jemand gesagt, der nicht mehr hat als Geld. Geld, Liebe und Zufriedenheiten schließen sich gegenseitig aus. Je mehr er hat, je mehr er will, nicht schweigen seine Wünsche still. Römer sagen immer wieder, das Geld ist wie das Meer. Je mehr du davon trinkst, desto mehr Durst bekommst du. Und eine Klarstellung noch. Gott will, dass wir Geld haben, dass wir Erfolg haben. Das will Gott. Aber es im Zusammenhang mit Gott. Abraham war ein reicher Mann, der hat seine eigene Armee gehabt von über 300 Leuten. Eine Privatarmee. Aber wenn ich jetzt die Welt anschaue und so weiter, wir sind im Abstieg, gerade durch die Corona-Geschichte. Hier, man kann fürs Geld vieles kaufen, aber doch nicht alles kaufen. Materielle Güter sind im Angesicht des Todes wertlos. Kannst du ihm Geld mitschicken im Grab, da kann er davon sich nichts kaufen, dort im Jenseits. Materielle Güter, ja, vergehen, egal was ist, ob es jetzt Haus ist, ob jetzt ja, Schönheit ist, Klamotten sind oder was auch immer ist. Im Psalm 49, Vers 21 lese ich, der Mensch in Pracht, in seiner ganzen Schönheit, ohne Einsicht, er gleicht einem Vieh, einem Rindvieh. Ja, ist nicht besser und so weiter. Verstummt, wenn er zur Schlachtung geführt wird. Mit anderen Worten, großer Reichtum ist in Wahrheit gar kein großer Vorteil. Es ist besser, arm und mit Gott verbunden zu sein. Das lehrt uns die Bibel. Der Mensch, der materialistische Mensch ist so verblendet. Ja, wenn ich meine Erwartungen erfüllt habe, wenn ich das erreicht habe, ich bin zum Glauben gekommen und der Schlüssel für mein Gotterlebnis war, ich habe das und das gehabt, habe gedacht, ist das wirklich alles? Ich habe Auto gehabt, habe gedacht, ist das wirklich alles? Habe Mädels gehabt, habe gedacht, ist das wirklich alles? Ja, ständig. Und dann habe ich gesagt, ich muss mehr finden als das, was die Welt mir bieten kann. Und dann bin ich auf den lieben Gott gestoßen. Und der bietet mir mehr. Vater Rockefeller, noch zurück zu ihm, war schwer krank. Er verdiente seine erste Million pro... Ja, das erste. Und dann fing es an, das Geld zu purzeln. Jede Woche verdiente er 1 Million mehr. Und jede Woche wurde er 1 Million reicher. Und dann, er war verhasst. Er konnte nur noch Zwieback essen und Milch trinken. Sein Körper war ausgemergelt. Seine Seele ruhelos. Er war wie ein Jammerbild. Eine äußerlich gescheiterte Existenz. Der hat Vermögen gehabt, aber äußerlich war er gescheitert. Eines Nachts konnte er nicht schlafen. Vater Rockefeller. Dann geht er in sein Büro und dann guckt er, was sein Geschäftsführer macht, zieht die Schublade auf und dann liest er die Todesanzeige für seinen Chef, also schon Entwurf der Todesanzeige. Und das, wie sie, der Nachruf, wie sie dann trauern über den Herrn Rockefeller und hat wieder die Schublade zugemacht. Und dann sagt er, hier mit 48 Jahren oder 50 Jahre, nein, das ist nicht mein Leben. Das ist nicht alles, schiebt zurück und hat gesagt, ich verschenke mein Vermögen. Und er begann etwas zu tun. Wir können über Rockefellers denken, was wir wollen. Er begann sein Vermögen zu verschenken. Die ganzen Rockefeller-Stiftungen, ja, kommen von daher. Er war so geschockt, ich möchte nicht am Geld hier hängen. Und so weiter, dass die Leute nachher sagen, wie reich ich war und was ich alles hatte. Ich will nicht so sterben, hat er gesagt, nur Geld horten. Ich möchte auch was Gutes tun. Und er dachte, ja, mit dem Geld kann ich nicht alles kaufen, meine Gesundheit kann ich nicht kaufen, ich habe die besten Ärzte, aber die helfen mir doch nicht, diese ganzen Kauze. Und er entschloss sich, sein Vermögen an Menschen verschenken, die in Not waren und sagt, einfach ein paar Projekte hat er angepeilt. Er macht dann einige Stiftungen und seitdem fing er an zu schlafen. Die Bitterkeit war weg, der Egoismus hat aufgehört, der Groll hat aufgehört. Er hat sich so verschenkt, einfach verschenkt. Er wurde wieder gesund und konnte wieder am Leben sich erfreuen. Das Essen schmeckte zum ersten Mal und musste nicht mehr immer nur Zwieback essen. Ein kalter, harter Mann verwandelt sich plötzlich in einen blühenden Menschen. Sein Leben war erfüllt. Seine Erwartungen haben sich erfüllt, was er vom Leben erwartete wirklich. Und wisst ihr was? Vater Rockefeller wurde 98 Jahre alt. Von wegen mit 50 sterben, verstehst du? Er hat Penicillin entdeckt oder finanziert, dass Penicillin entdeckt wurde. Da hat man Malaria, Tuberkulose, Diphtherie und andere Krankheiten besiegt durch diese Stiftungen. Er hat anderen gedient. Armut und Unwissenheit können bekämpft werden, wenn wir etwas tun. Freigebig sein. Werde mal freigebig. Sei nicht so verbohrt. Mein Geld, unser Geld. Ich habe nur so wenig. Ich kann mir das nicht leisten. Wenn man anderen dient, dient man Gott. Wenn man anderen dient, dient man seinem eigenen Leben. Diene, tue Gutes. In der Bibel heißt es, diese Geschichte ist nicht sozial gerecht. Also Jesus war kein Sozialist. Er erzählt von diesem ungerechten Haushalter, er muss gehen, er weiß, dass er gehen muss, er nimmt nichts mit, kann seine Millionen und Milliarden auf den Müllhaufen schmeißen und er weiß, ich muss gehen. Und dann sagt er dem, wo er zu ihm kommt und etwas schuldet, was schuldest du mir? Das und das? Runde auf. Was schuldest du mir? Das und das? Runde auf. Verstehst? Fang an, in deinem Leben aufzurunden. Und du wirst diesen Sprung schaffen. Halleluja. Was man sieht, das erntet. Und Gott gab uns das Saatgut für unser Leben. Jeder hat ein Herz bekommen, jeder hat eine Seele bekommen. Und lass dein Herz mal arbeiten. Und frag mit deinem Herzen, nicht mit deiner Zunge, nicht mit deinem Verstand, nicht mit deinen Sinnen. Frag mit deinem Herzen, was Herz, was willst du? Was kann ich tun? Wahrer Reichtum ist der Reichtum des Herzens. Viele Menschen haben ein steinernes Herz. Ja, werde ein Schenkender. Beschenken macht glücklich. Fang an, Menschen zu beschenken. Tu was Gutes, lass, überrascht die Menschen mit Güte und Barmherzigkeit, Reichtum des Herzens. Ja, gib Menschen Hoffnung, Zuversicht und die Menschen werden aufblühen. Ermuntere andere, sei nicht so geizig, nur, ja, ich will ermutigt werden. Mir sollen sie danken, mich sollen sie loben, mich sollen sie in den Himmel heben. Heb doch andere Leute in den Himmel. Und du wirst merken, plötzlich fliegen wir alle. Und der Reichtum des Herzens schenkt Freude und lässt Menschen wieder aufblühen und lachen. Der Reichtum des Herzens schenkt Zuwendung. Wenn du, so wie du mir, so ich dir, verstehst, plötzlich, ach, da wird ausgetauscht. Da werden deine Erwartungen wieder erfüllt. Da wachsen deine Erwartungen. Denn es reicht nicht aus, den Samen in die Erde zu stecken. Wir müssen auch den Samen begießen. Und mal gucken, wächst das auch wieder? Schenk und du wirst beschenkt. Indem man die Erwartungen anderer erfüllt, werden deine Erwartungen erfüllt. In aller Liebe, das ist christlich, das ist der Wille Gottes. Gott interessiert sich für die Liebe. Gott will uns, ja, er wird uns einmal nicht mehr fragen, welches Auto hast du gefahren, welche Klamotten hast du angezogen gehabt und so weiter. Wie hoch bist du gekommen auf dieser Bilderbuchkarriere? Er wird fragen, hast du Liebe gehabt? Hast du Liebe gehabt? Hast du ein Leben der Liebe gelebt? Gott wird uns einmal fragen. Nicht nach der Quadratmeterzahl unserer Wohnung, wie groß die Wohnung war. Er wird uns nur fragen, hast du auch Menschen zu dir willkommen geheißen? Gott wird uns fragen, ja, nicht wie viele Kleider du getragen hast und welche Kleider du im Schrank hast und wie teuer deine Klamotten waren. Neulich sind wir spazieren gegangen, habe ich bei einem Schuster Schuhe gesehen. Ich weiß nicht, wer diese Schuhe bezahlen soll und kaufen soll. Für 9.000 Euro. Schuhe für 9.000 Euro im Schaufenster ausgestellt. Teure Schuhe. Das können nur Russinnen wahrscheinlich kaufen. Von einem Millionär aus Russland, der so bar sofort bezahlt. Wer soll das tragen? Du hättest sogar Angst, diese Schuhe anzuziehen. Ja. Die Bibel sagt uns, sei großzügig. Gott wird nicht fragen, welche Kleider und Klamotten du getragen hast, sondern wie viel hast du armen Leuten geholfen, wie viel nackt hast du bekleidet, wie viel Gefangenen hast du geholfen. Lies mal Matthäus 25. Gott will uns nicht einmal fragen, wie viele Freunde hast du da gehabt und so weiter. Bist du ein Freund gewesen? Nicht wie viele Freunde du gehabt hast. Du kannst tausende Freunde haben. Warst du ein Freund, ein Menschenfreund? Gott wird dich nicht fragen, in welcher Nachbarschaft du gelebt hast, sondern er wird dich fragen, wie hast du deinen Nachbarn behandelt? Wie hast du mit ihnen zusammengelebt? Gott wird dich nicht fragen, über welche Haut du gehabt hast, wie du äußerlich ausgesehen hast. Er wird fragen, was für einen Charakter hast du gehabt? Ihn interessiert der Charakter, dein Charakter. Verstehen wir, um was es bei Gott geht. Du bekommst, was du erwartest, was du annimmst und was du ausgibst, das bestimmt dein Leben. Du bekommst, was du selbst gibst, nicht was du den Auftrag gibst, dass dir andere es geben. Selber tun, selbst der Mensch sein. In Matthäus 16, Vers 26 lese ich, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Was nützt es? Alle müssen einmal sterben. Niemand wird dem Tod entgehen. Aber wir können aus diesem Leben etwas machen, das mein Leben verlängert. So wie beim Rockefeller. Um 40 Jahre mindestens. Dass er 98 geworden ist. Wir können unser Leben mit Inhalt füllen. Dass wir nach Hause gehen und sagen, ich habe getan, was ich konnte. Das Möglichste aus meinem Leben gemacht. Unser Vermögen, unser Gutbesitz und unser Besitz und Guthaben sollte für ganz gute, besondere Zwecke verwendet werden, wo Gott uns sagt, da gibt's hin. Weißt du, nicht nur einfach Geld verteilen, blöde verteilen Geld auf der Straße, aber wir sollten gezielt geben. Wenn wir was geben, sollten wir gezielt geben. Gott muss uns zeigen, dem, da und dort. Und das ist ja richtig angelegt. Wie gehst du mit deinen Gaben um, die Gott dir gegeben hat? Setzt du sie richtig ein? Alles, was wir nicht einsetzen, geht verloren, Geschwister. Geht verloren. Und am Schluss gehen wir selber verloren, wenn wir nicht einsetzen unser Leben. Gott will, dass wir mit unseren Pfunden wuchern. Wenn du das Reich Gottes baust, arbeitet Gott für dich. Wenn du dem Herrn seiner Sache hilfst und ihn förderst und so weiter, dann fördert er dich. Mach aus deinen Erwartungen etwas. Investiere es in die richtige Richtung, was wieder ein Feedback bringt. Wenn du das Reich Gottes baust, andere Menschen ermutigst, andere Menschen beflügelst, anderen Menschen auf die Schulter klopfst, da brauchst du gar nicht viel. Ich werde nie vergessen, heute fühle ich noch diesen Buben. Wir sind Michael und so weiter, ein Evangelist aus USA, und wir beide machen Straßenmission, und da kommt ein Junge, und der Vater gibt mir Wasser zu trinken, und ich diesen Buben streiche ich. Dieser Junge hatte so Meckeschnitt, so abstehend, so scharfe Haare, und ich streichle ihn. Das hat sich gut angefühlt. Dann sagt der Junge, Onkel, nochmals. Das hat dem Jungen so gut getan, dass ich ihn streicheln konnte. Mir hat es nichts gekostet. Weißt du, Gott hat uns so viel gegeben, dass uns gar nichts kostet. Wir sollten nur mal die Kinder streicheln. Deine Verwandten, bei deinen Bekannten, die Kinder mal loben, nicht nur schimpfen, dass sie so viel Krach machen und Lärm machen. Nein, sei nett, streichel, und dann sagen sie, Onkel, nochmals. Dann arbeitet Gott für dich. So arbeitet Gott für uns. Nicht, dass da ein Engel kommt. Ich werde über Engel auch demnächst mal was sagen, aber heute noch nicht. Ja, manche Leute erwarten große Dinge, da irgendwie Außerirdisches. Nein, ganz Irdisches, ganz Menschliches, ganz Natürliches. Menschen dienst du im Namen Jesu, einfach weil das Evangelium so sagt und so weiter. Und dann wird alles andere zufließend auf dich zukommen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes an erster Stelle. Und so werden deine Erwartungen realisiert. Als ich Christ wurde, weißt du, ich bin nicht weit gereist gewesen. Und gut, von Russland bis nach Deutschland und so weiter. Aber mein Traum war, mal irgendwo ganz große Reisen zu machen. Ich habe bei mir, als Bub in der Sowjetunion noch, eine große Weltkarte aufgehängt, wo ich überall hinfahren wollte. Und das habe ich angekreuzt. Dort möchte ich hinfahren, dort möchte ich hinfahren, dort möchte ich mal hinfahren. Aber in der Sowjetunion gab es keine Möglichkeit. Aber dann wurde ich Christ. Dann habe ich für den Heiland angefangen zu arbeiten. Da bin ich so viel in der Welt rumgekommen, dass mir heute reicht, mit dem ganzen Rumkommen, jede Nacht woanders zu schlafen. Verstehst du? Da muss ich wieder angewöhnen mit der Umgebung. Ja, aber ich bin rumgekommen. Mein Wunsch wurde erfüllt. Meine Erwartung wurde erfüllt, dass ich viel rumgekommen bin in dieser Welt. Und ich muss manchmal fragen, wo war ich noch nicht? Aber diene Gott, und Gott bringt dich an die verschiedenen Stellen, Plätzen, und du kommst mit so vielen Leuten in Berührung. Erwarte im Sinne Gottes. Nicht egoistisch. Ja, zuerst habe ich gedacht, was könnte ich alles machen? Wie komme ich da hin? Nein. Ja, Gott muss uns da hinbringen, hintransportieren und die Möglichkeit schaffen. Du dienst für den Herrn. Ich habe so viel Urlaub in meinem Leben gehabt. Weißt du, wie ich meinen Urlaub gemacht habe? Ich habe hier in Scharbeutz, Travemünde, da hinten habe ich Urlaub gehabt. Da habe ich 17 Wochen mit meinem Wogenwagen beim Zelt kampiert, in der Zeltmission gepredigt. Tagsüber bin ich schwimmen gegangen. und abends wieder gepredigt. Habe meinen Zeltplatz gehabt, meine Toilette gehabt, alles gehabt, was ich brauche. Also besser wäre ich auf dem Campingplatz nie versorgt gewesen. 17 Wochen. Wo hat ein Prediger mal 17 Wochen Urlaub? Aber das hatte ich, weil ich für Jesus gearbeitet habe. In aller Liebe. Arbeite für Jesus und du wirst Urlaub haben, du wirst Freude haben, du wirst Freunde haben, du wirst was für Gott tun, du tust was für die Ewigkeit, tust für deinen Körper was, für deine Familie. Ich habe meine Familie mitgenommen in den Sommerferien dort. Und ja, arbeite für Gott. So werden deine Erwartungen erfüllt. Diene Gott und Gott wird das Richtige in deinem Leben schenken. Zu mir kommt ein junger Bursche in Heilbronn, ob ich ihm eine Frau besorgen könnte. Da habe ich gesagt, nee, ich bin nicht der liebe Gott, dass ich dir eine Frau besorge. Da habe ich gesagt, fang an zu evangelisieren und zu missionieren und vielleicht bekehrt sich ein Mädel und dann kannst du es vielleicht sie heiraten. Und was ist passiert? Der hat fleißig evangelisiert, hat nicht mehr an das Mädel gedacht und da plötzlich bekehrt sich ein Mädchen und die hat er später geheiratet. Aber da kommt sie zum Pastor, kannst du mir eine Frau besorgen? Verstehst du? Sorg dir selber. Besorg dir selbst eine Frau oder einen Mann. Evangelisier, missionier. Vielleicht kommt dieser Mann, diese Frau dir in die Quere. Wer weiß es? Wenn du Gott dienst, Gott wird uns das geben, was wir erwarten, was wir träumen. Deine Erwartungen werden erfüllt. Nicht alles ist gut und nicht alles ist nötig. Gewiss. Man kann auch anders leben. Hör auf Gott. Werf dein Leben in die Waagschale. Gott kann deine Verluste, was du auch jetzt als Verlust vielleicht siehst, zum Gewinn machen. Erlaub, dass er in deinem Leben handelt. Er will dir helfen. Fang an, ihm zu dienen und du wirst merken, wie dir gedient sind. So viele Leute helfen falschen Leuten. Du solltest die Leute vom Herrn zeigen lassen, wem soll ich helfen? Wo soll ich missionieren? Wen soll ich ansprechen? Wohin soll ich mein Geld geben? Du kannst dein Geld genauso in die Spreche werfen, das ist wenigstens, wie es untergeht. Gott muss uns zeigen, wo wir die Sachen investieren in unserem Leben. Israel hat sehr viele Probleme gehabt auf ihrem Weg, 40 Jahre durch die Wüste, weil sie das Pöbelvolk mitgenommen haben. Israel hat das Pöbelvolk mitgenommen und dieses Pöbelvolk ging Israel auf die Nerven. Sobald eine Schwierigkeit auftrat, lasst uns zurückgehen nach Ägypten. Dort gab es Knoblauch, dort haben wir Fisch gehabt, dort gab es das und so weiter kostenlos. Du sollst das Pöbelvolk in Ruhe lassen. Aber weißt du, was passiert ist bei den Israeliten? Damals, als der liebe Gott befohlen hat, die sollen Türpfosten mit Blut bestreichen, da sind manche Ägypter zu den Israeliten gegangen, wir bleiben bei euch, wir trauen eurem Gott was zu, Gott kann uns bewahren. Und Gott hat sie bewahrt. Aber sie haben nur Mitleid gehabt mit diesen Leuten. Diese Leute waren nie Israeliten, haben nie an den einen wahren Gott geglaubt und sie haben nur mitgenommen, sie mitlaufen lassen. Und alles, was du mitlaufen lässt in deinem Leben an Menschen, nur aus Barmherzigkeit, aus Mitleid. Mitleid zahlt sich nicht aus. Gott muss Mitleid haben, sonst niemand. Mitleid zahlt sich nicht aus. Du lässt es mitlaufen und diese Leute machen dir Probleme, die zeigen dich an, die bringen dich vors Gericht so womöglich noch. Verstehst du? Du dachtest aber in guter Absicht, ich möchte dem armen Kerl helfen. Ich habe solche Leute erlebt in meinem Dienst, deshalb rede ich auch so frei darüber. Ich habe Leute beraten und die haben mich noch deswegen angezeigt, weil ich sie so und so beraten habe. Nimm das Pöbelvolk nicht mit. Der liebe Gott muss die Menschen in deinem Leben schicken. Die müssen von Gott geschickt sein und nicht, dass die daherlaufen, nur, bitte können Sie mir helfen, können Sie mir beistehen, können Sie mich trösten, mitgehangen, mitgefangen. Die Erwartungen, wir haben viele Erwartungen, aber die sind oft die falschen Erwartungen. Die werden aufgefressen durch unsere Lüste. Ich will dem Mann helfen, ich habe so ein soziales Herz, ich möchte denen helfen und denen und so weiter. Und wir stiften Zwist und Zank und Streit unter den Leuten. Zeitlang habe ich mit Siegfried Fietz zusammen einige Aktionen gemacht, mit diesem Sänger und Musiker. Und am Schluss stellt sich raus, was wir machen, ist alles Blödsinn. Da habe ich einen Traktor nach Afrika gebracht, verstehst du, und übergebe da eine Familie diesen Traktor und die Leute kriegen Krieg. Ja, denen helfen die im Westen, aus dem Westen, ja. Denen helfen sie. Dann haben wir gedacht, gut, wir helfen jetzt anders, dann graben wir Brunnen. Und dann haben wir Brunnen gegraben für eine ganze Ortschaft. Dann hat die ganze Ortschaft, Christen wie Nichtchristen und die Moslems und so weiter, die haben Wasser gehabt. Wir sollen aufhören, irgendwie nur speziell den Leuten helfen. Oder zeitlang habe ich Patenkinder unterstützt. Dann kommt ein indischer Bruder zu mir und sagt, Bruder Madhudis, du weißt gar nicht, wie viel Unheil und Unglück du in diese Familien bringst, in unser Land. Da unterstützt du ein Kind und das hat schöne Kleider, kann in die Schule gehen, aber die anderen 7, 8 Geschwister, die haben gar nichts, die sind neidisch auf den einen hier und dergleichen. Und da ist so Zwiespalt. Wir denken, wir tun ein gutes Werk für den Herrn, von wegen. Wir unterstützen den Teufel und sonst nichts, dass ich gesagt habe, nein. Wenn ich unterstütze, unterstütze ich eine ganze Familie, aber das bringt auch nichts, wenn ich die ganze Familie unterstütze. Und da sind wir halt mit dem Brunnenprojekt weitergekommen und ein ganzes Dorf. Und die waren dankbar, der Bürgermeister war dankbar. Und wenn ich jetzt damals, also vor einer Weile, das, heute mache ich das nicht mehr, da bringe ich Zucker nach Russland und da bringe ich das, den Zucker nicht zu den Christen, sondern ich bringe den Zucker zu dem Bürgermeister. Ich wollte in der und der Stadt Zucker hinbringen. Da bringe ich 8 Tonnen Zucker in ein Dorf und da gehe ich zum Bürgermeister. Wir möchten Zucker hier an arme Leute verteilen. Hast du ein Lagerhaus? Und er hat sich so riesig gefreut, stellt uns ein Lagerhaus zur Verfügung. Und später ist in dieser Ortschaft auch noch eine Gemeinde entstanden durch den Bürgermeister, der uns eine Halle sogar zur Evangelisation zur Verfügung gestellt hat. Weißt du, wir sollen großzügig handeln und nicht nur kleinkariert. Nur Gläubige, Pfingstler, Charismatische, Geisterfüllte, was weiß ich, fromme Aussiedler. Wir sollen uns konzentrieren auf die Menschen. Gott liebt die Menschen. Gott ist die Liebe, so singen wir. Und Gott liebt die Menschen. Psalm 49, Vers 13. Wir werden gewarnt von materialistischer Einstellung. Ja, aus Mitleid mitnehmen. Der Mensch bleibt nicht in seiner Pracht. Er gleicht dem Vieh und so weiter, das vergeht alles. Hier weiter, Psalm 49, für das Leben ist jeder Kaufpreis zu hoch. Eigentlich jeder Mensch ist unbezahlbar. Was erwartest du vom Leben? Du erntest, was du siehst, was du in Zeiten der Not siehst, das wirst du bekommen. Was erwartest du? Das ist nicht nur eine rhetorische Frage hier heute Morgen. Viele sind frustriert nach ihrer Bekehrung. Will ich ein bisschen geistlich werden heute Morgen? Ich habe erwartet, wenn der Heiland in mein Leben kommt, da geht alles wie geschmiert. Von wegen. Da ist alles blockiert. Da trennen sich Leute von dir plötzlich, wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Nach dem Krankengebet, da wurde mit dir gebetet, 3 Wochen später hast wieder die Schmerzen, hat's nicht genützt. Was nützt das? Nachdem du vielleicht was gegeben hast, du hast erwartet, Gott wird mich segnen und mit Segen überschütten. Der Segen wird mich übernehmen. Nix. Bist blank. Gar nichts passiert. Du erwartest Rückfluss. Du tust etwas, du machst etwas. Du erwartest Ergebnisse. Du erwartest eine Bestätigung, ein Dankeschön. Oder was weiß ich. Aber Gott beachtet es gar nicht mal. Weißt du, er prüft dich. Weißt du, indem wir diese Dinge alle erleben, er prüft dich. Hast du Geduld? Kannst du warten? Sonst, wenn du das nicht kannst, die Qualitäten Gottes in deinem Leben nicht hast, kannst 100-mal deinen Weg dem Herrn befehlen. Es wird nicht gut enden. Du wirst in Verzweiflung landen, wirst enttäuscht sein, wirst verbittert sein. Am Schluss wirst du alles hinschmeißen. Das bringt nichts. Nein, warte ab. Sie hat ein gutes Werk an mir getan, Maria Magdalena in Bethanien. Ihr wurde nicht gedankt, sie wurden die Nase gerümpft. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Erwarte von Menschen kein Dankeschön. Erwarte keine Belobigung von Menschen. Du solltest nur auf Gott dich konzentrieren. Hast du wirklich dem Herrn gegeben oder hast du dem Menschen gegeben? Hast du dich nur wegen dir bekehrt und nicht wegen dem Herrn Jesus Christus? Wenn der Boden nicht gut ist, dann nützt die beste Predigt nichts. Der Glaube kommt aus der Predigt, heißt es in der Bibel einmal. Wenn der Boden aber gut ist, kann sogar ein Senfkornsame Großes bewirken. Christen erwarten immer Segnungen, Heilungen, Prophetien, Ermutigung und so weiter. Aber wir sollen vielmehr den Herrn erwarten. Erwarte den Herrn, dass der Herr da ist. Und ist Gott hier? Ach, wenn Gott mein Nachbar ist, dann gute Nacht. Weißt du, was die kleinen Spatzen machen? Heute, bevor ich wegfuhr, habe ich Haufen Spatzen gesehen. Habe gedacht, guck mal, die wohnen hier gut, die sind zusammen. Ja, und ich habe einen Spatzen gehabt, ein Bild stand vor mir. Viele Spatzen. Und da, wohnen im, unter dem Adlerhorst. Der Adlerhorst frisst da sein Fleisch und so weiter, da fällt was durch zu den Spatzen. Und die Spatzen, die unter seinem Adlerhorst wohnen, die jagt der Spatz nicht, der Adler nicht. Diese Spatzen jagt nicht, weil ja seine Nachbarn sind. Wenn du Gottes Nachbar bist, dann fällt dir immer was ab. Halleluja. Wie bei diesen Spatzen, an die ich heute Morgen gedacht habe. Da fällt was ab. Wenn Gott dein Nachbar ist, wird dir immer was abfallen. Er wird sich nicht lumpen lassen. Es ist so wichtig, dass du den richtigen Bezug hast. Ganz schnell noch ein paar Gedanken. Es ist so wichtig für die Pflanze, dass sie Wurzel schlägt und dass sie in die Tiefe geht. Und wenn sie keinen Tiefgang hat, hat sie am Schluss einen Kollaps. Schafft es nicht. Wir Christen müssen Tiefgang haben. Und deshalb werden unsere Gebete nicht sofort prompt erhört an der Oberfläche gleich. Halleluja! Nein! Wer keine Wurzel hat, der wird in Depression verfallen, wird ausbrennen, wird sich verausgaben. Das ist das Problem, warum viele fix und fertig sind. Wer keine Wurzel hat, wer keinen Tiefgang hat, der hat keine Überlebenskraft. Wir müssen in die Tiefe gehen. Und deshalb, deine Erwartungen, Gott zeigt, ich kann's. Ich kann Feuer vom Himmel fallen lassen, das ist kein Problem für mich. Aber jetzt geht es um mehr. Das ist nicht alles, wenn Gott Feuer vom Himmel fallen lässt. Er gibt uns neue Kraft, eine Ergänzung, eine Erneuerung, eine Aufarbeitung, eine neue geistliche Umgestaltung. Wer keine Wurzel in Gott hat, ihr Lieben, der verkraftet das nicht. Da kommen plötzlich Lasten auf einen zu. Verstehst du, bekehrst dich, willst mit dem lieben Gott gehen und dann merkst du, wie die Leute böse um dich herum sind. Du hast nicht nur lauter Heilige um dich, wenn du dich bekehrst, auch in der Gemeinde nicht. Manche Leute denken, wenn sie in der Gemeinde sind, sie sind nur noch unter Heiligen. Das ist auch das Pöbelvolk dabei, in aller Liebe. Wie bei den Israeliten. Viele laufen nur mit wegen den Segnungen und sagen, Halleluja, Halleluja, lieber Gott. Aber wenn Gott sie nicht segnet, was machen sie dann? Dann hast du sie gesehen. Ja, und so waren die Israeliten, dieses ganze Pöbelvolk musste in der Wüste zuerst mal sterben, bis die neue Generation dazu kam. Du brauchst Wurzeln, Tiefgang, geistige Umbau, sonst verkraftest du das nicht, bist nicht widerstandsfähig. Ohne Wurzeln, ja, da blühst du vielleicht ganz schön mal eine ganze Weile, wie die Schnittblumen. Die Schnittblumen blühen auch, ja, ohne Wurzeln, die brauchen nichts. Nur Wasser, das reicht vollkommen aus. Aber die kannst du nach 3-4 Tagen wegschmeißen. Und so ist es. Ich will keine Schnittblumen. Ich heb, ja, wenn die Leute mal schenken, ist das lieb und gut, aber eigentlich habe ich keine Schnittblumen zu Hause. Ich habe Topfpflanzen zu Hause. Und die muss ich begießen, die muss ich pflegen, die muss ich behandeln. Und die wachsen schon jahrelang bei mir. Also manche Pflanzen habe ich schon 20 Jahre und die sind noch da. Nur nebenbei. Schnittblumen sind schön, aber sie verblühen bald ohne Wurzeln. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir nicht nur schön für den Heiland blühen, schön singen für den Herrn Jesus, schön, ja, was weiß ich, Parfüm versprühen, Aroma versprühen, lieb für den Herrn Jesus Christus. Nein, wir sollen wirklich Blumentöpfe sein, zur Ehre des Herrn. Konzentriere dich auf Dinge, die wichtig sind, die unvergänglich sind, die dir niemand zerstören kann. Beschäftige dich nicht mit Nebensächlichkeiten. Wenn du ein Ziel hast, deshalb, viele Leute haben zu viele Ziele oder gar keine Ziele. Aber wenn du ein Ziel hast, beschäftige dich nicht mit Nebensächlichkeiten, mit Oberflächlichkeit oder was auch immer ist. Ja, beseitige das Unkraut so gut du kannst in deiner Umgebung, setz dich durch, übernimm für dein Leben Verantwortung, so gut du es kannst. Wir erwarten alles von Gott, aber Gott erwartet auch etwas von uns. Und auch das will ich noch gesagt haben. Nicht, dass ich alles vom Herrn erwarte. Gott erwartet auch was von dir, Bruder, Schwester. Komm runter. Gott erwartet was von dir. Ja, Gott, du möchtest, dass Gott dir dient, aber Gott sagt, diene mir. Sei für mich da. Gott soll uns dienen, aber wie ist es mit dir? Gott soll unsere Finanzen segnen, aber sind wir bereit, unsere Finanzen Gott zu überlassen? Gott will sich um unsere Finanzen kümmern, aber zuerst einmal müssen wir an unsere Finanzen beteiligen, damit er weiß, was er tun soll. Gott kann uns nur segnen, wenn er Mitspracherecht bei uns bekommt, wenn wir anfangen, den Zehnten zu geben. Das ist Gottes Finanzplan, aber nicht mein Thema heute Morgen. Das ist Gottes Plan. Fang an, Gott Anteil zuzulassen in deinem Leben. Gott segnet nur die, was ihm und nur das, was ihm gehört. Da beteiligt er sich. Deine Erwartungen gehen in Erfüllung und werden in Erfüllung gehen, wenn Gott daran beteiligt wird. Und das gilt für deine Gesundheit. Wo Gott nichts zu sagen hat in deinem Leben, brauchst du nicht erwarten, dass Gott dich gesund macht. Ja, wo du ihn nicht fragst, da hat er nichts zu melden. Verstehst du, was soll Gott in deinem Leben sagen und offenbaren? Aber zuerst mal beteilige Gott an deiner Gesundheit. Gott ist gerecht. Er lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Und was erntest du? Schau dein Leben an. Seht viel und erntet doch nichts. Trinkt viel und werdet nicht, könnt euren Durst nicht löschen. Isst viel und es schlägt nicht an. Es funktioniert nicht. Verstehst du Gottes Wirkungsweise, Gottes Prinzip von Saat und Ernte? Nicht nur Saat, sondern auch Ernte. Die Ernte ist genauso wichtig wie die Saat. Wenn du nichts gesät hast, wirst du auch nichts ernten. So, alles auf dieser Welt geschieht nach diesem Urgesetz. Sehe Gutes und du wirst Gutes ernten. Es gibt keine Wunder auf dieser Welt, außer Saat und Ernte. Keine Wunder. Siehst du Liebe, so wirst du Liebe ernten. Siehst du Streit, so wirst du Streit ernten, auch im Glauben. Ja, unsere Worte, unsere Bekenntnisse tragen zum Wachstum bei. Ja, eins zum anderen, du gehst noch Öl ins Feuer und das wird noch schlimmer. Bekenne Gottes Worte, rede das, was Gott gesagt hat. Lerne die Sprache Gottes, nicht Hebräisch, sondern die Sprache Gottes, wie Gott spricht. Und dann mach, wie Gott gesagt hat. Mir geschehe, wie du gesagt hast, sagt die Mutter Maria. Gott gab Adam eine Verantwortung. Mach dir alles untertan, Adam. Alles, was hier im Paradies ist, was hier auf dieser Welt ist, mach es untertan. Aber auf Gottes Art und Weise. Mach es untertan. Durch Geist erfüllte, glaubensvolle Worte. Wenn Adam etwas sah, was ihm missfiel, vielleicht siehst du auch einiges in deinem Leben, was missfällt, und so weiter, dann hat er Gott gefragt, oder eigentlich hat er Gott gar nicht mehr gefragt, der hat schon gewusst, was Gott will, der kannte Gottes Willen und sagte, nach dem Willen Gottes muss das so und so geändert werden, da muss ein Pflock reingeschlagen werden, der Baum muss angebunden werden. Sprich dein Verlangen auch im Gebet vor Gott aus, als Problem, breite es aus und dann überlass es Gott die Resultate. Die biblische Methode ist, alles so zu sagen, wie das Wort Gottes sagt. Deshalb musst du die Bibel sehr gut kennen. Bevor du betest, studier mal die Bibel zuerst einmal richtig und vernünftig. Und wenn du das kannst, dann kannst du die Sprache Gottes sprechen. Ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Da kommt so ein gescheiter Mann auf mich zu und sagt, also du sprichst wie Martin Luther. Ich habe gesagt, ich kenne den Mann gar nicht. Aber später habe ich festgestellt, ich habe so viel die Martin-Luther-Bibel gelesen, dass er ging für Bass, verstehst du? Und plötzlich, das lag so drin. Das, was du viel liest, womit du dich viel beschäftigst, das übernimmt dein Leben. Beschäftige mit dem Wort Gottes. Sprich so wie Adam, der sprach und es geschah, macht sich die Erde untertan. Wenn dein Verlangen mit dem Wort Gottes übereinstimmt und im Einklang sind, dann wird es geschehen. Du sprichst aus zu diesem Berg, heb dich weg, versenke dich ins Meer oder dieser Feigenbaum, heb dich weg, reiß dich raus und es wird geschehen. Wenn du Mangel und Probleme in deinem Leben siehst, sprich Überfluss und Frieden aus, einfach in aller Liebe. Gott, du hast gesagt, ich will für dich sorgen und jetzt bitte, lieber Gott, ich überlasse es dir jetzt, meine Finanzen. Finde die Verheißung im Wort Gottes, sehe Sieg, den Samen und erwarte dann die Ernte. Du wirst nicht unbedingt die Ernte sofort selber einbringen, aber du brauchst Zeit lassen. Du brauchst, bis du deine Kartoffeln ernten kannst, brauchst du ein halbes Jahr. Also du musst Geduld haben. Und bei den meisten Menschen mangelt es an Geduld. Es braucht Zeit, bis die Ernte hervorkommt. Nur weil ich jetzt ausgesprochen habe im Namen des Herrn, ist nichts passiert. Ich proklamiere und proklamiere und proklamiere bis zur Vergasung und es passiert nichts. Weißt du, das Aussprechen muss vom Herrn geleitet sein. Du sprichst jetzt die Worte Gottes aus und jetzt überlässt du Gott die Sache. Ein Bauer wird auch nicht unbedingt nach der Saat sofort mit dem Mähdrescher kommen. Der wird zuerst warten, bis die Ernte reif ist, bis die Voraussetzungen zur Ernte da sind. Die ganze Saat nützt nichts, wenn die Ernte nicht gewachsen ist. Das Hauptproblem bei vielen Menschen liegt unter der Nase, mit deinem Mund. Das, was du aussprichst, jetzt musst du warten, jetzt musst du Geduld haben. Worte sind Mächte. Negative Worte bewirken Negatives, positive Worte bewirken Positives. Also, dein Hauptproblem ist unter der Nase, deine Zunge. Und deshalb lerne richtig zu sprechen, zu proklamieren im Namen des Herrn. Und du wirst sehen, was da alles nacheinander passiert. Probleme, wir gehorchen deinen Befehlen. Befiehl dem Herrn deine Wege, dein Leben. Und der Herr wird alles tun. Mit anderen Worten, gib dich einfach Gott hin. Und sag, Herr, ich habe dir alles anheimgestellt. Ich habe dir alles überlassen. Jetzt mach du für mich. Ich habe große Probleme, manche Leute, ältere Menschen. Verstehst du, die haben einfach Probleme, die übergeben ihre Sachen nicht einem Rechtsanwalt und so weiter. Oder sie übergeben es, aber sie machen das noch weiter hinterherum. Und der Rechtsanwalt schimpft und sagt, ich will sie nicht mehr vertreten. Entweder machen sie das oder ich mache das. Verstehst du? Und so ist er bei Gott. Dann wursteln wir weiter und wir haben das Gott anheimgestellt. Aber wir wursteln noch weiter. Nein, wenn wir Gott übergeben haben, lass Gott für dich streiten. Und versuche nicht selber Manager zu sein in dieser Geschichte. Der Herr sprach hier immer wieder, so wie bei diesem Senfkorn, ja, wenn du glaubst, es wird geschehen, es wird dir gehorchen. Du musst nur glauben, dass es dir gehorcht. Und du musst also diesen Glauben, dieses Vertrauen zu Gott haben. Er ist gehorcht. Es wird kommen. Ja, es dauert so lang. Kann es nicht schneller gehen? Ja, gute Sachen brauchen eine Weile. Ein Same wird nur dann etwas hervorbringen, wenn du es gesät hast und es im Acker liegen lässt, nicht wieder ausgebuddelt, ist es aufgegangen. Verstehst du, so viele Leute buddeln den Samen wieder aus, holen die Kartoffel wieder raus, ist es aufgegangen, ist es angewachsen? Lass es ruhen. Jesus sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Du bist zum Heiland gekommen, hast dem Heiland alles bekannt, du hast dein Herz ausgeschüttet vor ihm, hast ihn angerufen, jetzt Ruhe mal vor Gott. Du glaubst, dass alles wahr ist, was in der Bibel drin steht. Ja, Ruhe. Warte, bis es sich bewahrheitet, das, was du Gott gefleht hast. Der Wille Gottes geschieht, wenn wir uns nach der Bibel halten. Ruhe. Einfach drüber schlafen in der Nacht. Und in der Bibel ist immer erstaunlich. Ich habe lange Zeit gefragt, bis Gott mir offenbart hat in einer Meditation, wenn Gott etwas in deinem Leben tun will oder damals in den Leben der Leute etwas tun wollte, dann heißt es morgen um diese Zeit. Morgen um diese Zeit. Nicht heute. Gott arbeitet nicht heute, morgen um diese Zeit. Morgen. Verstehst du, du musst warten, bis Gott den nächsten Tag kommen lässt. Morgen um diese Zeit wird das und das passieren. Morgen um diese Zeit. Erwarte Gottes Wunder. Morgen um diese Zeit. Du hast Gott gesagt und es passiert nichts, läuft nichts und so weiter. Schau auf den Herrn. Das Wort Gottes wird Frucht bringen, nachdem es ins Herz gesät worden ist, im Herzen aufgegangen ist und ja, aufgeblüht ist, gereift ist. Im Herzen muss es alles reifen. Brüder und Schwestern, das Wort Gottes muss in unserem Herzen reifen. Gesundheit muss in unserem Herzen reifen. Friede muss in unserem Herzen reifen. Wohlstand muss in unserem Herzen reifen. Sonst bleibst du immer ein armer Tropf und hängst immer wieder so an den Segnungen des Staates und wo auch immer. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir uns dir anvertrauen dürfen. Unsere Zeit liegt in deinen Händen und unsere Zeit ist Ewigkeit bei dir. Halleluja. Deine Mühlen malen langsam, aber trefflich fein und du gibst alles das, was deine Kinder begehren. Und du gibst sogar ein gerüttelt und ein geschüttelt Maß. Halleluja. Festgepresst. Oh, dass wir wirklich überglücklich sind und du gibst uns mehr, als was wir uns je erträumen können und erwarten können. Herr, du hast das Beste für dein Volk, deine Kinder vorbereitet. In deine Hände legen wir unsere Zukunft, legen wir unsere Gegenwart und legen auch unsere Vergangenheit in deine Hände. Und du wirst alles recht machen. Und wir sagen Amen.